andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der Fabian Feber-Rauch, heute ein Inter-Trainer. Febu, das ist wunderbar, musst du zuerst mal verbringen über die Folge. Wie geht's?
Guten Morgen, guten Sonntagmorgen. Sven, ich habe Heuräume und Muskelkater, sonst geht es mir gut. Wie ist bei dir zu befinden?
Also für alle, die nicht Heuräume nicht verstehen, ich glaube, das ist Heuschnupfen.
Genau, Bandage für Anfänger.
Ja, mir geht's grundsätzlich gut. Wir haben eben mal am Sonntag aufgenommen, weil wir haben ja uns entschieden, wir machen eine kleine Nazi-Spezialfolge. Und das nächste Spiel am Dienstag, jetzt von der Relevanz her, vielleicht nicht ganz so gegen Luxemburg ganz so gross ist, haben wir gesagt, lieber jetzt aufnehmen, dann haben wir mal zum Start der Woche oder zum Ende der Woche noch etwas zum Hören. Aber die Befindlichkeit bei mir ist natürlich gut.
Gut, das gefällt mir, vor allem natürlich.
Ja, Randsportarten müssen wir natürlich trotzdem abhandeln. Klot ist raus, Febu. Klot ist raus. Nicht gut?
Ja, sogar sehr traurig. Vor allem Spiel 3, Spiel 5, beide Mal wegen dem unsäglichen VAR-Entscheid gefallen, wo ich immer noch nicht verstehen kann, warum das die Goal vom ZSC zählt haben. Aber lassen wir das. Grosse Saison von uns. Du bist ja auch EHC-Kloten-Supporter. Genau, Randsportart übrigens, du als USA-Freund, NCAA March Madness, College Basketball, hat gestartet. Verfolgst du wahrscheinlich nicht, oder?
Nein. Also wie ich schon mal gesagt habe, Basketball ist für mich, seit ich das Olympia-Finale gesehen habe, kann ich das wie nicht mehr schauen. Es hat für mich keinen Wert mehr, egal ob NBA oder... Also NBA ist schon noch je nach Team, aber ich kann nicht einfach durchschnittlich das NBA-Team schauen. Das hat einfach nicht mehr den gleichen Stellenwert.
Gut.
Aber wir sind ja live fast schon und die Formel 1 war noch gerade. Und es passiert, glaube ich, das, muss ich Angst haben, McLaren-Doppelsieg. Das ist das Team, das das Jahr zu schlagen gibt. Piastri gewonnen, Start-Zielsieg und der Lando Norris Zweiter. Also könnte eine langweilige Saison werden.
Ja, ich bin ein bisschen weiter weg als du von Formel 1 und gleichzeitig ist es überraschend, dass es jetzt auf einmal so geändert hat, oder? Dass auf einmal
Nein. Die sind doch letztes Jahr schon gut am Schluss von der Saison.
Ja.
Gute Fahrer. Also es ist ja immer so, im Verlauf von einer Saison tut sich mittlerweile sehr viel entwickeln. Da kommt auf einmal eine Neuerung rein und auf einmal fährst du um den Titel mit. Aber wenn du natürlich einen riesen Vorsprung hast schon von Anfang an, dann wird es schwierig für the rest, wenn man so schön sagt. Aber ich glaube, mit dem genug Voransportat. Ah nein, noch. Der Odermatt hat die Abfahrtskristall gewonnen, Brignone auch. Und sie hat auch noch den Gesamtweltcup gewonnen, weil die Rennen abgesagt worden sind.
Ah ja, viel wichtiger als Ski ist Ayrton Senna. Wäre, glaube ich, vorgestern 65 geworden. Mein ganz, ganz grosser Junioren, Kinderidol. Formel 1, rest in peace, Ayrton. We love you forever.
Okay, gut. Schwierig Übergang zu machen, aber mach ich es trotzdem schnell mit der 20. Fantasy League, noch in Werbung. Der Gewinner vom April geht das Champions League an, ich kann es noch nicht sagen, an ein Rückspiel in einem Champions League Halbfinal, Hotel, Weg, alles zahlt.
Inter-Barça im San Siro.
Möglicherweise. Ich kann es aber wirklich noch nicht sagen, es wird sicher ein Rückspiel werden. Spielen mit. Man muss noch nicht mitgespielt haben. Es zählt wirklich die Aprilwertung am Schluss.
Gut. Aber weißt du, Randsportart ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich war gestern an einem Fußball-Frauenspiel in Bern. Ist kein Randsportart, natürlich Fußball. Aber es war ein sogenanntes Rekordspiel gewesen. Ich glaube, 10.467 oder so Zuschauende waren im Wankdorf. IB gegen GC, das letzte Spiel vor Qualifikation. IB hat so gewonnen, ist durch das Qualifikationssieger, eher überraschend. Obwohl die zwei besten Spielerinnen, die du ja sicher kennst, Böne und Louie, Supertalent, verletzt waren. Was mir aber aufgefallen ist, abgesehen vom logischerweise anderen Spiel, als wenn IB Männer spielen, ist die Freude, die da war, die Emotionen. Also es lohnt sich, das vielleicht schnell nachzuschauen, wie die gejubelt haben nach dem Sieg. Die ehrliche Freude, es ist ein ganz anderes Publikum, viele Familien, viele Kinder im Stadion gewesen. Also hat sich wirklich gelohnt, den Match zu schauen. Es war ein vergnüglicher Abend und mal etwas anderes. Schaust du viel, Frauenfußball?
Ja, also eben auf das kann man sich ja wirklich einstellen. auch für die EM bekommt jetzt im Sommer, dass es ein ganz anderes Publikum gibt. Aber es ist natürlich ein sehr freudiges Publikum, oder? Man ist wirklich, man geht mit und es ist nicht so kurvenmäßig, aber das ist bei Nationalmannschaft ja sowieso dann also jetzt vor allem im Hinblick auf die EM eh nicht so der Fall. Es gibt schon Nazi-Fan-Kurven, aber die haben jetzt nicht so extrem viel Kurven jeder, sondern es ist bei der Frauennationalmannschaft oder bei allgemeinen Nationalmannschaft ist oft sehr ein familiäres Publikum, bei den Frauen noch mehr. Ja, ich bin auch schon Frauenfußball geschaut. Ich bin auch schon im Campus gesehen, Niederrassig, wo Frauenfußball ist natürlich etwas ganz anderes, als was du jetzt erlebt hast gestern. Also, das erinnert dann ein bisschen leider ein bisschen mehr an ein Amateurspiel von meinem Heimatverein. Von den Zuschauern her, von der Infrastruktur. Aber ich kann auch schon das Cup-Finale für live erleben. Beruflich von der FZ-Frau gegen GC, wo Zeugkurve gekommen ist. Weil sie haben ihre Frau unterstützt und die nachher gewonnen haben. Das war natürlich eine riesige Stimmung dort. Also kann man wirklich, also ich habe beides schon erlebt und ich freue mich sehr auf die EM. So ein Event im eigenen Land.
Ja, so schaut jetzt noch näher. Ich glaube, 100 Tage Marke gewesen. Sie haben ja vor dem Wankdorf jetzt zum Beispiel recht viel so Stänge und Spielfelder aufgestellt gehabt, im Hinblick auf die EM auch schon. Und wir sind mit unseren E-Junioren geschaut, von unserem Schulclub und aus Gielen. Und wir haben schon gedacht, wie reagieren denn die, was sagen denn die? Aber die haben es wirklich auch einen coolen Abend gefunden. Und logisch, normalerweise spielt die IB auch vor ein paar hundert Zuschauern. Das war natürlich jetzt so ein Special-Promotion-Spiel gewesen. Also sehr viele Billionen verteilt, der King und so. Aber egal, ich meine, die Gielen haben nicht blöd da. Sie haben gerne zugeschaut und sie haben jetzt einmal, ja, ich habe in diesem Alter nie ein Frauenspiel gesehen. Weißt du nicht mehr, die werden jetzt sozialisiert vielleicht auch mit dem Frauenfußball. Ist logischerweise sehr ein langer Weg. Aber trotzdem ist es ein schönes Zeichen, dass aber ich finde, jetzt unsere 9-jährigen Buben haben es eigentlich noch easy gefunden, das Spiel zuzuschauen.
Ich meine, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, heute ist noch DFB-Pokal, ein Halbfinale von den Frauen, HSV gegen Bremen, sind 60.000, also 57.000 Fans, ist ausverkauft. Das ist schon krass, wenn man das so sieht dann.
Und damit zur Randsportart Nordirland-Schweiz, hast du eine schlaue Frage vor Wochen vorbereitet?
Perfekter Übergang, ja. Und zwar nicht mal auf die Nazi bezogen, sondern allgemein, weil ich habe eine gute Antwort, finde ich, aber ich wollte dich fragen, ist die Länderspielpause überhaupt notwendig?
Ja, ich könnte jetzt minutenlang referieren, warum das Verbände die Termine brauchen, das Geld brauchen, Sponsorengelder und so weiter, aber für mich ist die Länderspielpause Ende März absolut überflüssig, wirklich total überflüssig. Das einzige Gute daran ist, dass die Spieler ein bisschen durchschnaufen können, bevor es wirklich um die wichtigen Spiele geht im Club. Ich habe zwei Sachen, die mich interessieren in dieser Länderspielpause. Erstens Brasilien, kommen wir später dazu. Und zweitens, dass all die Interspieler sich nicht verletzen. Und der Lautaro, der Thuram und der Dumfries sind alle verletzt heimgeflogen. Gute und schlechte Nachricht, sie sind eingerückt ins Nationalteam, sie sind verletzt, können sich jetzt regenerieren. Jetzt hoffe ich wirklich, dass Bastoni, Barella und so weiter im Rückspiel gegen Deutschland verschont bleiben von Verletzungen, weil das ist das Einzige, was mich interessiert.
Also mit verletzt sage ich verletzt. Also das ist ja oft so der Rückschirm nach der Gage wieder. Also ich glaube, die Verletzungen halte ich dann am bis dann, eben genau das immer genau, bei diesem Länderspieltermin im März, die halten sich jetzt, glaube ich, in Grenzen. Also du riskierst nichts, auch als Nationalmannschaftstrainer riskierst nichts. Und als Spieler sowieso nicht. Das heisst, du bist schneller mal, meine Wade ist gezerrt. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Und das sagt, glaube ich, alles über die Nationalmannschaftspause aus im März. Was ich jetzt aber gemerkt habe, ist schon, es ist schon etwas, also jetzt als neutraler Zuschauer, es ist schon etwas ganz anderes, wenn man ein Testspiel von der Nazi gegen Nordirland verfolgt. Und du findest, was ist das? Oder ein Nations League Spiel Italien-Deutschland. Also du merkst auch, und allgemein, du hast die Aufstellung, wo in der ganzen Nations League krachen, was es gehabt hat, in Amerika jetzt mal das Spiel, wo heute Abend dann zurückgespielt sind am Sonntagabend. Das sind die Leute mit den Top-Mannschaften gekommen. Eigentlich alle. Ja, vielleicht hast du dort mal einen Italien-Stürmer, der vielleicht nur ein leicht angeschlagen war und nicht gekommen ist. Aber so grundsätzlich ist es Top-Mannschaft. Und dann hast du auch etwas davon, wenn, als Zuschauer, wenn du das schaust. Also das ist einfach, es ist ein hochklassiges Spiel und es macht dann auch Spass. Und dann finde ich es okay. Wenn man aber dann muss gegen Mannschaften wie Nordirland und Luxemburg testen, mit einem Kader, wie es jetzt ist, ist es einfach kein Spass und macht keine Laune. Und ich zitiere jemanden aus meinem privaten Umfeld, der gesagt hat, ja, er hat das Spiel geschaut, aber mehrheitlich am Boden geschaut. Das sagt glaube ich alles über das Spiel Nordirland-Schweiz aus. Und ja, wir haben jetzt, wir müssen zum Thema kommen, 2 von den letzten 15 Pflichtspielen gewonnen, 8 Spiele in Serie nicht gewonnen. Das ist die längste Serie ohne Sieg seit über 40 Jahren. Damals in den 80er Jahren hat man das gehabt, mit einem ganz anderen Standing von einer Nationalmannschaft, wie wir eigentlich jetzt haben. Ja, der Jakin stellt da einen negativen Code auf.
Ja, also ich habe das Spiel logischerweise geschaut, aber gleichzeitig ist ein Klotten noch in die Ferien geschickt worden. Also ja, da logischerweise auch mit einem Auge geschaut, aber habe es nachher auch geschaut, die wichtigsten Szenen. Weißt du, vielleicht noch zur Nations League, das ist übrigens eine sehr gute Erfindung, die ich auch cool finde, besser als Testspiel. Wenn die Schweiz jetzt da gespielt hat, wäre es etwas ganz anderes in diesem Viertelfinale. Aber ich habe jetzt in meinem Umfeld, du hast vorhin das private Umfeld erwähnt, kenne ich auch 2-3 Leute, die sich für Fußball interessieren. Aber kein einziger von all diesen Leuten interessiert sich für die Nations League Viertelfinale. Also der Wettbewerb ist gut, aber ist noch nicht etabliert. Und definitiv nicht etabliert sind die Testspiele. Also meine Frage vor Wochen wäre eigentlich, weiss Murat Yakin, was er macht? Sehr berechtigte Frage, weil wir haben schon letzte Woche darüber geredet, mit dem Pippi Langstrumpf. Im Vergleich und eben die Bilanz ist haarsträubend. Das ist auch haarsträubend. 2 von 15 Pflichtspielen, glücklicherweise das EM-Eröffnungsspiel, der EM-Achtelfinale, gewonnen. 8 Spiele in Serie. Nicht gewonnen mit dem Anspruch, den die Mannschaft hat. Also, dass der Murat Yakin nicht stärker unter Druck ist, ist ein Witz. Wo man kann ganz, ganz viele Sachen kritisieren, angefangen beim Aufgebot, das ebenfalls ein Witz ist. Haben wir letzte Woche schon diskutiert, irgendwelche Spieler testet. Wo all dem widersprechen, wo der Murat Yakin eigentlich immer gesagt hat, auf was dass er schaut. Ich finde die Rhetorik von Yakin schwierig, wenn er wieder alles schön redet und sagt, dominant gewesen, 80% Ballbesitz. Ich meine, come on, also wenn Nordirland nicht dominant bist, dann musst du aufhören als Nationalteam.
Wir hatten das Spiel gut im Griff, eine gute Boxpräsenz gehabt und es war ein gelungener Auftakt gewesen. Ich muss ja dort kommen und dachte, ich habe gerade 1-1 gegen Nordirland gespielt. Der Nordirland war schon näher am Sieg gewesen. Wie kann man da anstand sagen, es sind gelungen? Gut, ja, erzähl weiter, ich kann nur drei.
Eigentlich habe ich gedacht, ich habe schon genug lang geredet. Aber ich finde, die Diskussion muss sich in den nächsten Wochen auch um Murat Yakin drehen, weil er wird logischerweise nicht ausgewechselt, wäre sicher auch nicht richtig nach dieser EM. Aber irgendwo ist er wieder an einem Punkt angelangt, wo er schon mal war, im Herbst 2023, und sein grosses Glück ist, dass quasi sein Vorgesetzter Pierluigi Tami definitiv ein Lame Duck ist. Also der hört ja den auf und tut ihm jetzt sicher nicht mehr weh. Er hat versucht, den Yakin auszuwechseln, den in dem Herbst 2023. Ist gescheitert an einem Verband, der halt auch nicht unbedingt der Führungsstärkste auf dieser Welt ist, mit einem Präsident, der nächstens auch ausgewechselt wird, der ja auch sehr richtungsweisend wird sein, wenn ein neuer Präsident wird. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich finde schon, es gibt ganz, ganz viele Punkte bei Murat Yakin, die mir im Moment nicht so zuversichtlich stimmen für das Nationalteam. Aber abgerechnet wird, das ist schon ganz klar, 2025 wird im Herbst die WM-Qualifikation.
Ja, am Schluss geht es genau um das. Und er sagt immer, er nutzt das zum Testen für die WM-Qualifikation, die dann halt durchtaktet ist. Also im Herbst ist jedes Mal wieder, du hast genau einen Monat Pause, dann kommt gerade wieder das Nächste. Das ist ja das. Ich meine, jetzt haben wir seit November gewartet auf Nazi, dann ist im März, dann ist wieder im Juni. Das ist wieder 3 Monate dazwischen, oder? Und im Herbst ist dann einfach, was ist es, September, Oktober, November, oder? Es sind einfach jeden Monat Länderspielpause und dann geht es um alles. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sein. Ich glaube, unsere Gruppe ist ziemlich gut. Man kommt dann nur als Erster direkt weiter. Und so wie die Nazi aktuell zu Weg ist, habe ich noch mehr Sorgen. Ich muss noch einen Hörer zitieren, der einen guten Kommentar abgesetzt hat auf Spotify. Das ist der Linus. Und du hast vorhin über das Aufgebot geredet und wir haben auch schon über das Aufgebot geredet. Und ich zitiere ihn kurz, weil er sagt, der Murat testet nur so viele Spieler, um einmal zu sagen, in meiner Ära haben 21 neue Spieler debütiert. Es ist unverständlich, sein Entscheid. Und warum ich ihn jetzt auch noch zitiere, einfach nur so, PS, von wegen Bastoni, bester Verteidiger. Der reicht nur in der Farmers League Serie A. Danke, Linus, für den wertvollen Kommentar.
Ich habe gedacht, Linus hat Ahnung von Fußball. Also, Bastoni ist unbestritten im Moment der beste Verteidiger der Welt, übrigens Liverpool. Aber ja, Tita, los, bleibe gerne bei Mama zum Glück. Spaghetti daheim und so. Ich hoffe, er kann diesen Angebot wieder stehen, die da überall kommen. Und er ist wirklich gross, aber können wir ja sonst mal diskutieren. Er wird noch im Fokus stehen in diesem Frühling. Aber ja, also da hat er natürlich einen Punkt drauf. Also klar macht der Yakin das nicht wegen dem, aber ich finde wirklich, das ist Es ist Wahnsinn, das Aufgebot. Es ist überhaupt nicht stringent. Seine Überlegungen, die Spieler, die er heimlässt, ja, was sollen die denken? Klar kann er jetzt Real Verde wieder aufbieten und sagen, ich weiss, was ich an ihm habe. Aber geht es nicht darum, dass man jetzt irgendetwas einspielt, dass man halt auch Abwesenheit von Akanji und Xhaka, vielleicht andere Leaderspieler fördert? Also es ist nur ein Punkt von ganz vielen. Und das Spiel war wirklich eine Katastrophe. Also, ja, wie erwartet, logischerweise. Aber es war no Esprit da, no Ideen. Hat die Schweiz überhaupt Stürmer gehabt? Also weißt, es hat so viele Punkte gehabt. Ist ja klar, die spielen zuerst mal zusammen, dass nicht alle Automatismen stimmen, wie vor dem Gegengol, die Abstimmung zwischen Cäsiger und grandioser Stefan Gartenmann hat dort nicht gestimmt. Voll Freistoß, haltbar für mich, 1-0. Die Schweiz hat immerhin einen Standard-Goal zweckgebracht. Aber ja, es ist nichts gewesen, einfach nichts.
Also du hast den Gartenmann angesprochen, auch da müssen wir noch kurz einen Punkt aufmachen, den wir letzte Woche nicht realisiert haben. Und er hat ja gesagt, also ich habe so gehört, ich habe so verstanden, dass der Murat Yakin und Stefan Gartenmann Budapest besucht hat, oder? Und sie haben sich auf Englisch unterhalten, hat er gesagt. Der redet super Englisch, hat er gesagt, wo ihn ein Journalist gefragt hat, was er denn für eine Sprache. Und dann startet Stefan Gartenmann und die Nazi-Pause, also in Faro zum ersten Mal von den Medien und haut es perfekt Hochdeutsch mit ein bisschen dänischem Slang runter. Also er redet besser Deutsch als viele der Nazi. Moment. Ja, nein, aber das meine ich nur, weil, also ich kein Französisch. Das meine ich nur die Romans, wo, das meine ich wegen dem.
Okay.
Also bitte.
Nein.
Das meine ich nur wegen der Romans, weil die halt gebrochen Deutsch redet oder gar nicht. Und der Stefan Gartenmann redet perfekt Deutsch. Du kannst mit dem Interviews führen, du kannst alles. Und haben die das nicht realisiert? Wo die sich getroffen haben, dass sie auch Deutsch reden miteinander.
Hey, der Stefan Gartenmann ist doch das beste Beispiel, wie der Muri funktioniert. Also eben, was hat er gestern gesagt, interessiert mich nicht. Heute sage ich so, ich gehe schon nicht davon aus, dass er das nicht realisiert hat. Sonst wäre er vielleicht nicht in Budapest gewesen, was ja auch nicht möglich ist. Aber ja, Klassiker, er erzählt ja beim FC Schaffhausen, mal gehört im Club, mal gehört im Stadion, mal weiss er nicht, dass sein Bruder jetzt Trainer wird. Er erzählt einfach ein bisschen, was er will und er kommt durch damit und hat ja etwas sehr Gemögiges, Angenehmes. Aber die Episode ist natürlich auch, aber es ist ja Wahnsinn. Er besucht einen Spieler und erzählt näher offenbar, ja, er kann sehr gut Englisch und ein paar Wörter Deutsch und dann kommt er her und übrigens eben, es ist kommunikativ sehr stark. Der Stefan Gartenmann hat da ich glaube auch Leadership-Qualität, mindestens kommunikativ und so. Ja, aber ja, das reicht, du hast schon Leadership-Qualität und kommunikativ, aber dem sehe ich jetzt, sorry, für den nicht ganz so Sinnverteidiger bei Schweiz. Also,
ja. Aber ich nehme das Kompliment, wenn ich schon mal von dir ein Kompliment bekomme.
Okay.
Aber ich würde sagen, wir können wirklich jetzt ins Spiel reingehen und wir können über was ist gut, also wäre es gut gewesen, wäre es schlecht gewesen. Und beim Stefan Gartenmann ist es Licht und Schatten, näher beieinander gewesen. Er hat beim Eisen noch gesehen, er alt aus, macht er den Kim, tut einfach den Ball falsch einschätzen und rennt nachher an und fällt dann unnötig. Wir reden nicht über die Szene, wenn der Ball gekribbelt wird, also wenn es kein Goal gibt. Wenn der Kobler große Parade macht in dem Moment, dann reden wir darüber, dass der Kobler große Parade gemacht hat. Der Ball ist drin, jetzt redest du darüber, Gartenmann hat schwach ausgesehen, hat alt ausgesehen. Aber er hat wirklich das reingebracht, was man ein bisschen glaub, von ihm erwartet hat. Und zwar die Komponenten, die der Scherer gehabt hat, mit einem schönen Ball hinter die Spitze, die Seitenverlagerung. Das kann er. Er getraut sich. Also es ist wie, er hat dort etwas, er hat dort das gewisse Etwas, was vielleicht jetzt ein Elvedi nicht hat. Dass er mal einen Ball hinter die Spitze spielen kann, diagonal, mutig, ins Mittelfeld spielen. Er hat die Qualitäten, wo er selber für sich sagt, er sei so ein Oldschool-Verteidiger. Das wirkt er jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, technisch ist er wirklich relativ ansprechend. Ich sehe aber auch den Punkt, er wird nicht Nazi-Stammspieler werden mit 28. Also das kann ich wie nicht. Das ist wie, und nicht wegen dem Alter, sondern das ist wie, er hat nicht die Qualitäten, um zu sagen, den müssen wir jetzt haben, um den sehe ich in Zukunft in Nazi-Innenverteidigung neben Manu Akanji. Das mal zum Stefan Gartenmann. Wie hast du seine Leistung gesehen?
Ja, genau so wie du es gesagt hast. Aber weißt, der Punkt ist vielleicht der, über was reden wir eigentlich genau? Wir reden von einem Nationalteam, das seit 2014 über jedes verdammte Mal in diesem Stadion gehockt, ein Achtelfinale erreicht hat und den auch überstangen hat, zum Beispiel vor ein paar Monaten. Und, also was ist das Ziel? Ein Achtelfinale zu erreichen nächstes Jahr, alles andere wäre ja ein Witz. und vielleicht zu gewinnen. Klar, kommt der auf die Auslösung drauf an. Jetzt kommt der Stefan Gartenmann mit den Clubs Herrenwehen, Sönderski, Mütiland, Aberdeen, Ferencváros, Budapest. Ist 28. Ein Elvedi, den du vorhin erwähnt hast, spielt seit 6 Jahren. Ist etwa gleich alt, spielt etwa seit 6 Jahren. Oder noch länger sogar.
Noch länger.
In der Top-Liga. Farmers League zwar, aber europäische Top-Liga. Und hat bewiesen, was er kann, auch in grossen Spielen mit dem Nationalteam. Ist jetzt nicht der Akanji, ist mir auch klar. Aber wir reden immer noch von der Schweiz. Wir reden von dieser Mannschaft, die Ambitionen hat. Und da kann doch nicht ein Spieler, der nach 10 Jahren Profikarriere in Ungarn spielt, möglicherweise gewisse Qualitäten hat und auch mal einen langen Ball anbringen kann. Wow, das kann, also, das kann einfach nicht die Lösung sein. Und es gibt definitiv genug Innenverteidiger auf seinem Niveau, die seit Jahren dabei sind. Und da bin ich wirklich dezidiert. Und das ist sicher sehr sympathischer. Der kann auch vierter, fünfter Innenverteidiger sein. Aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist völliger Nonsens für mich, so etwas auszuprobieren. Also das ist doch nicht das Jekami. Nazi ist doch kein Jekami.
Ja, Nazi ist kein Jekami. Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Also Nico Elvedi, 322 Spiele mit der Wille für Borussia Mönchengladbach. Nico Elvedi spielt immer, wenn er nicht verletzt ist oder nicht irgendwie auf einmal ein Vertrags... Schindler, Nico Elvedi ist der unumstrittene Stammspieler der Innenverteidigung von Gladbach, hat Champions League gespielt mit dem Team. Er hat jetzt einfach das, die Länderspielpause, der Nico Elvedi, und es ist ja nicht so, dass es bei Gladbach nicht gut läuft. Das will wir auch noch drüber reden. Es ist ja nicht, dass er mit Gladbach um den Abstieg spielt und die kämpfen wieder um Europa. Auch weil er gut spielt. Es ist wie, der hat jetzt das Länderspiel, der Nico Elvedi müssen spielen, um zu zeigen, hey, in Abwesenheit von Manu Akanji, ich bin da der Abwehrchef. Und einfach zu zeigen, hey, look, ein Spieler kann sich einspielen mit einem Koppel zum Beispiel, vielleicht mit einem Rodriguez vielleicht, wenn wir ehrlich sind. Wir haben gesagt, wir gehen, wäre es gut, wäre es schlecht, aber der Rodriguez ist halt der Rodriguez, der hat wieder sein Spiel gemacht. Man kann einfach nichts über den Rodriguez sagen. Der spielt einfach immer, das ist wie, der macht das gut. Und das ist wie, dann hättest du doch den müssen, wenn du sagst, du willst einspielen, du willst testen, dann nimm doch die Spieler, wo kannst du nächstes Mal gewisse Achsen testen.
Ja, Punkt, Schluss, fertig, Ende der Diskussion. Genau so ist es. Und du kannst jetzt die Strafaufgabe gegen Luxemburg, da kannst du von mir aus auch, ja, das Spiel ist so mühsam, jetzt auch für die Spieler übrigens. Also, ja, am Wochenende stehen wieder wichtige Spiele. Aber ja, ich bin jetzt gespannt, wer dort wird spielen und jetzt dort der Gartenmann ein Kopfgoal wird schießen. Jetzt mal nur ganz rein theoretisch. Wow, muss er dann gegen Schweden, Kosovo, Slowenien im Herbst spielen? Ich verstehe das einfach nicht. Aber komm, ich fände es noch spannend. Du hast schon ein paar Namen jetzt droppet. Wenn wir mal wieder doch Position für Position durchgehen, unsere Ideen erzählen, vielleicht am Schluss beide eine Wunschaufstellung, ein System haben, wo es weiter kann gehen. Also zum Beispiel im Goal, oder? Ich meine, der Kobo ist ja unbestritten. Ja,
Moment. Ja. Wir müssen noch kurz ums Nordirland-Spiel abhaken.
Aha, Entschuldigung.
Wir haben gesagt, wer ist gut, wer ist schlecht. Wir haben genau jetzt zwei Spieler erwähnt. Der Gartenmann und Rodriguez.
Mhm.
Ich muss dich jetzt fragen, wer ist dir noch negativ, oder nein, sagen wir so, in diesem Spiel, wer ist dir noch positiv aufgefallen?
Ja, also die Liste ist definitiv kürzer. Der Cäsiger gefällt mir halt sowieso, linker Fuß, robust, relativ schnell. Hat
das sind so übrigens auch so Passspiele, wie man es mit dem Gartenmann sagt. Der hat, also darf man irgendwie an mich gerade ein bisschen unter, der kann auch Passspiele so lang
in Verlagerung. Absolut. Also nicht schwer, aber ist für einen Linksfuß.
Gut, ja. Erzähl weiter, ja.
Ja, der Sierra finde ich sehr wertvoller Spieler, kann für mich kein Stammspieler sein, gemessen den Ambitionen, die das Team hat, aber gehört unbedingt dazu, hat es gut gemacht, besser als gewisse Journalisten vielleicht auch gesehen haben, aber das ist auch immer ein bisschen Ansichtssache. Der Ricci, klar, der Ricci ist der Ricci, der spielt auch noch mit 45, sein solide Part, egal wo er spielt links. Schön, der Sanchez, unglücklich am Schluss, aber sehr unglücklich, aber hat eigentlich... Er kann einfach Fußball spielen, auch wenn er nicht so viele Aktionen hatte nach seiner Einwechslung. That's it, oder?
Ja, also ja, mir ist auch nichts. Blondell ist auch noch zwei die Aktionen gut gehabt, aber er sollte reinkommen in der 70. Minute. Den kann ich auch wirklich gar nicht einschätzen. Der wird jetzt wahrscheinlich gegen Nordirland, gegen Luxemburg spielen von Anfang an. Aber ja, also der Isaac Schmidt war einfach so gewesen, den hat man nicht gesehen. Ist auch undankbar, oder man hat ihn kurz gesehen. Aber es ist halt undankbar gegen ein tiefstehendes Nordirland als rechter Schienenspieler oder linker Schienenspieler, der in Brache gespielt hat, dort für richtige Qualität sorgen. Aber er hat jetzt seine Aufgabe noch nicht wie sagt man, noch nicht
rechtfertigt.
Rechtfertigt, aber das ist eine schwierige Position zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, also die etablierten vorne, Vargas, Ndoye und Imbolo sind abgefallen. Sind aber für mich gehört, für mich auch trotzdem in das Team sowieso rein. Also weißt, da müssen wir nicht, das ist eben, ich glaube, für sie ist einfach schwierig. Du hast vorhin Sierra angesprochen. Sierra ist halt eigentlich, gehört in die Nazi, aber ist halt das Nummer 3, wenn es darum geht, also das Nummer 3, der Xhaka ersetzen. Das ist ja gar nicht, wo übrigens Gratulation Vater geworden ist. Zum dritten Mal. Und du hast eigentlich den Yashari als 1-zu-1-Ersatz. Und wenn das nicht funktioniert, kommt der Sierra rein. Aber ich finde, das gehört ja dazu zum Nationalteam, da brauchst du so Leute, oder? Aber
klar.
Er ist jetzt wie okay gewesen. Zakaria hat mich wieder enttäuscht. Ich weiß nicht, irgendwie funktioniert einfach nicht. ja. Wenn wir also jetzt genug über Nordirland, können wir Position zu Position gehen. Ah ja, Kobel hat natürlich auch enttäuscht, aber da können wir jetzt gerade.
Haltbar dazu. Du als Goalie, haltbar, oder?
Ja, ich habe geschrieben, gerade haltbar. Sieht Unglück raus, habe ich geschrieben. Das ist ja immer die Aussage, wenn man nicht sagt, einen klaren Goalie-Fehler, aber unglücklich ausgesehen. Sie machen es natürlich durch den Moment, dass sie den Ball überpassen und Mur so umgehen. Machen sie es natürlich schlau und durch das geht er erst spekulieren hinter dem Mur, weil er dann halt wie mittig muss stehen, weil der Mur keinen Wert mehr hat. Dass er nachher so perfekt getroffen ist, natürlich auch. Also, ich meine, der hat gar nichts zwischen die Hand vom Kobel und dem Pfosten, hat nichts reingepasst aus dem Ball. Aber ja, geht unglücklich aus. Ich glaube, in seiner Analyse weiß er das auch, dass er vielleicht doch nicht mal einen halben Meter zu viel übergegangen ist in den Mur trotzdem. Aber ein Gregor Kobel in Topform hebt den Ball.
Also er ist haltbar. Er ist haltbar für mich und ich höre ganz viel jetzt links und rechts. Der Kobel ist gar nicht so gut, wie man das Gefühl hat. Es tut mir ein bisschen weh, das zu hören, wo ich selber habe ja bis vor einem Jahr noch gesagt, Top 5 Goal in Europas. Jetzt muss ich wirklich sagen, sehr eine unglückliche Saison. Auch wenn er ab und zu das Monster Saves hat. Aber er bekommt wirklich viel Goal, wo ich muss sagen, komisches Timing. Auch in grossen Spielen, Champions League gegen Lille im Hinspiel. Im Rückspiel müssen wir gar nicht reden. Ja, das stimmt. Aber ich habe letzte Woche einen Text noch geschrieben beim Nationalteam. Und dort habe ich etwas aufgeschrieben, was mich ein bisschen erschüttert. Der beste Goalie von Schweiz in dieser Saison ist unbestritten Jan Sommer. Der beste Verteidiger von Schweiz in dieser Saison ist unbestritten der Fabian Schär. Der produktivste Offensivspieler, der einen Schweizer Pass hat in dieser Saison, ist unbestritten der Scheck, Sheldon Shaqiri. All drei sind zurückgetreten nach der EM, all drei sagen es nicht so offensiv, aber sie mit dem Murat Yakin jetzt nicht jeden Tag in die Ferien, haben mit ihm in die Ferien wollen, sind nicht zufrieden gewesen mit ihm. Also ich finde, wenn die drei besten Spieler in dieser Saison eigentlich da sind, hey, es ist die Aufgabe vom Nationaltrainer, mindestens mit dem einen oder anderen das Gespräch suchen. Beim Sommer ist klar, du hast den Kobo, das macht keinen Sinn, aber das ist ja Wahnsinn, wenn du so Spieler hättest und sie nicht aufbietest. Ja, aber im Goal, wir waren beim Goal, vielleicht kannst du dazu etwas sagen, was ich jetzt gesagt habe. Es gibt keine Grundlage, für diesen Kobo etwas zu rütteln, aber er muss schon stabiler werden. Er strahlt auch irgendwie nicht das aus. Ein Fuß zum Beispiel, wo Jan Sommer hat ausgestrahlt. Nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich finde das so.
Ja, also das mit dem Fuß, ich weiß nicht, dass die Leute vorher gefühlt haben, das ist ein gleiches Level, dann weiß ich nicht, was die Leute gesehen haben, jahrelang jetzt, ehrlich gesagt, vom Gregor Kobel. Aber der Punkt ist dort, ich verstehe, dass der Sommer den Rücktritt gegeben hat, ich verstehe, dass man gesagt hat, jetzt ist auch gut. Nach wann, nach der letzten Saison, wo halt der Gregor Kobel ein Top-5-Goalie war und der Jan Sommer vielleicht nur ein Top-15-Goalie, aber wir sind da in einer Luxusposition, oder? Also, ja. Es ist wie so, dort, an dem passiert nichts. Und wir sind sowieso in einer Luxusposition, weil halt auch gute Goalie nachkommen. Wenn jetzt mal irgendetwas wäre mit dem Gregor Kobel und er zieht sich eine Verletzung zu, hast du genug junge Goalie, die dort einspringen können. Und auch ein Vogo, wo ich mir keine Sorgen mache, dass er nicht wird gut können durchkommen durch die Länderspiele und auch durch die Quali. Aber ein Gregor Kobel in Topform und ich finde, er muss schon nicht wieder ankommen, das will er hundertprozentig auch. Also wenn er ist, würde der Nazi schon noch mehr Ausstrahlung geben und mehr Sicherheit geben. Und das, wenn halt jeden Ball hebst oder super Weltklasse-Parade machst, spielt es dann auch nicht mehr so eine Rolle, wenn mal ein Rückpass irgendwo anschmettert ist. Und statt jedes Mal hin und raus spielen und schön annehmen und wieder Sommer verteilen und so, dann macht es nicht. Wenn du jeden Ball hebst aufs Goal kommt, dann ist es scheißegal, ob du einen Ball kannst Also, du siehst, wenn man Donnarumma, der kann keinen Ball, der kommt Rückpass über und dann ist eine Panik. Dann dreht die Welt durch. Hm. Aber der hebt Ball. Der kann Ball heben. Das ist, und wenn du wenn das hast, dann lange das als Goal, auch wenn ein moderner Goal natürlich gefordert ist, mit dem Ausspielen und so. Aber es macht so viel aus, wenn du halt unhaltbar hebst. Und der Kobel hat die Qualität zum unhaltbar heben und dort muss er wieder ankommen.
Ja, für mich ist er noch nicht ganz angekommen im Nationalteam. Nicht nur, wo er nie ein Länderspiel gewinnt, sondern auch rein von seiner Art her, vom Naturell her, auch von Qualität. Ich bleibe bei dieser Meinung, müsste er ja der absolute Leader sein in diesem Team. Neben Manuel Akanji und Granit Xhaka. Ist er nicht. Er wirkt auch nicht hundertprozentig angekommen in den Interviews. Aber auch zum Beispiel, ist auch schwierig, wenn er natürlich häufig einen Patzer hat oder nicht gewinnt oder eben drei Gegengol, was auch immer, im Herbst. Aber er muss, also wenn die Schweiz Erfolg hat in den nächsten 18 Monaten, muss der Kobel ein Faktor sein. Und zwar auch als Leader. Und er hat die Erfahrung, er hat die Klasse, die nicht Menge hat, eigentlich kennen, außer der Granit und Manuel Akanji in diesem Team. Und diesen Schritt hat er noch nicht gemacht. Und das ist, wird für ihn in dem Jahr sehr wichtig sein, dass er ein wirklich unbestrittener Führungsspieler darf sein. Das ist vielleicht die richtige Formulierung. Darf sein. Er kommt ja wie neu in die Startaufstellung rein, nach x Jahren aus Ersatzgoal.
Ja, hundertprozentig. Außenverteidiger, Problem zur Außenverteidiger oder Abwehr allgemein.
Mhm.
Ja, Gartmann ist nicht die Lösung, haben wir vorher genug ausführlich diskutiert. Akanji muss, es muss, ein Muss. Und dann ist eben halt immer die Frage, wir kommen nachher noch zu unserer Lieblingsaufstellung, ob eine Dreierkette oder eine Zweierkette. Es kommt halt wirklich auf das Personal drauf an. Du hättest meiner Meinung nach als Personal, um eine gute Dreierkette zu bilden. Akanji, Rodriguez und Elvedi, theoretisch. Und ich glaube, dann wärst du auf einem internationalen Format. Ja, wenn du aber mit einer Viererkette spielst, wäre auch links. Ich glaube, Dominik Schmid kann man glaub, abhaken. Ich glaube, der kommt einfach kein Aufgebot über, egal was er macht. Dann, wer gibt es dort links? Also, für mich gibt es nur den ewigen Ricardo Rodriguez.
Ja, also seit eben, wir haben vorhin 2014 erwähnt und eigentlich ist ja rechts ist, buchstäblich jahrzehntelang der Lichtsteiner gewesen, nachher der Widmer, der auch ein bisschen ausser Rang und Traktanten gefallen ist, auch bei Mainz, der schon 32-33 ist, aber finde ich, wenn er fit ist, durchaus könnte in der Vierkette spielen, in der Dreikette rechts aussen, sowieso. Links hast du nur den Ricci. Es ist wirklich verheerend, wie wenig gute Aussenverteidiger, übrigens nicht nur die Schweiz, hat, für das es wirklich eine wichtige Position ist. Ich finde, die Schweiz hat kein Material, Spielermaterial, grusiges Wort, ich weiss, aber es ist halt so, für eine Viererkette aussen geht nicht. Es sind so oder so Notlösungen. Der Ricci kann es natürlich, aber ist zu wenig dynamisch gegen vorne. Der ist perfekt in der Dreierkette links. Die Schweiz muss für mich zwingend mit der Dreierkette spielen. Die Aufstellung kommen wir näher dazu vielleicht. Ich finde, es hat genug Innenverteidiger, auch Junge, die nachher rutschen. Der Amenda braucht Zeit, der Schacke, der Schuka braucht Zeit. Aber gerade der Amenda, dem traue ich sehr viel zu. Du hast Elvedi, du hast Cesiger, du könntest vielleicht mit dem Schär gleich nochmal reden. Komm, mach doch noch eine Saison im Sommer, keine Ahnung. Also ich sehe kein Problem, drei gute Innenverteidiger. Auch Linksfüß, Cesiger, Rodriguez und so weiter aufzubieten, wo verhält.
Ja, also dort ist wirklich, wir können natürlich nicht fordern, der Isaac Schmidt-Nomination anhängen, wenn man sagt, wir haben da Amenda spielen lassen. Der spielt halt wirklich aktuell nicht viel in der Bundesliga, 70 Minuten das Jahr, die Saison bis jetzt. Also es ist nicht so, dass, ich finde, er muss dabei sein, aber der muss noch eine Zeit haben, aber ein Haidari zum Beispiel, der immer spielt bei Lugano, gib doch dem mal den Moment, schon einem Gartenmann. Aber du hast vollkommen recht, ich meine, du kannst die Innenverteidigung hättest können bilden, die Dreierkette, wenn du mit Dreierkette spielst gegen Nordirland oder gegen Luxemburg, hättest du können bilden mit dem Cedric Cesiger, mit dem Nico Elvedi und dem Ricardo Rodriguez.
Mhm.
Einfach, und hättest du komplette Aufstellung gehabt, wo du kannst sagen, hey, look, das ist Top-Liga-Aufstellung. Wir haben drei Spieler, die Stammspieler sind in ihrer Mannschaft, in der Bundesliga und der La Liga. Und du hättest einfach nichts können, zum Murat Yakin können sagen, ja, look, gut, ja, und dann haust du noch einen von denen raus, wenn da gar nicht zurück ist.
Mhm.
Zum Beispiel.
Ja.
Du hättest schon zwei Teste miteinander.
Ja, und mit die besten Außenverteidiger, auch laut Marktwert, spielen in der zweithöchsten Liga. Der Schmidt, also der spielt zwar gar nicht, bei Leeds oder Mannheim, beim HSV. Wirklich ein Problem und eben, ich habe vielleicht eine abenteuerliche Lösung, wie man es vielleicht könnte auffahren, aber kommen wir näher dazu. Ich weiss nicht, wie du es mit dem Schär, also ich weiss, es ist schwierig, aber würdest du jetzt aus SFV, vielleicht nicht unbedingt aus Jakim, und der macht es ja eh nicht wahrscheinlich, würdest du das Gespräch suchen und sagen, hey, lass eine WM in den USA, Kanada, Mexiko. Come on, mach die Saison noch, wir brauchen die.
Ja, hundertprozentig. Also hundertprozentig, wenn du hast vorher angesprochen, der beste Innenverteidiger dieses Jahr spielt in der Premier League bei Newcastle United, der beste Schweizer. Eigentlich, und der ist in Topform, eigentlich muss er es probieren, aber der hat halt seinen Rücktritt gegeben, das war sein eigener Entscheid. Und ich weiß nicht, ob dort noch gross was machbar ist.
Der Toni Kroos ist nach 6 Jahren zurückgekommen. Ich wollte den Schäden mit dem Kroos vergleichen.
Ja, aber es war auch ein neues Regime gewesen, komplett. Toni Kroos ist zurückgekommen und
dann nach 3 Jahren.
Ja. Ein komplett neues Regime, oder?
Ja, also, stimmt.
Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, neuer Präsident, glaube ich zumindest, aber sicher Sportdirektor, voller. Das war ganz anders zurückgekommen als jetzt das, oder? Und der Toni Kroos ist ja viel zu früh zurückgetreten.
Ich verstehe es einfach nicht. Es ist so schade, dass Shaqiri, Schär, übrigens, ja, das. Aber es müssen doch die besten Spieler mit dem Schweizer Pass müssen doch spielen. Und nicht,
bis auf den Schär haben die anderen zwei den Kobel rückt. Der Sommer rückt, das ist verständlich, wenn man den Kobel rein hat. Der Shaqiri hat nicht mehr eine richtige Rolle gespielt in der Nation unter dem Jakin. Jetzt wünschen wir uns alle einen Shaqiri, wenn man nach vorne schaut. Aber gut, weitere Positionen.
Nein, warte mal schnell. Der Shaqiri im Nordirland spielt. Der Shaqiri hat eine halbe Sekunde gebraucht, hat mehr Aktionen als die anderen Offensivspieler. Zusammen in 90 Minuten, wo er einfach Fußball spielen kann. Also, ich verstehe das einfach nicht. Und aber ich werde es nie verstehen.
Ich sage ja, darum können wir jetzt so mit.
Gut, jetzt können wir. Ja,
wäre ja rollen, oder?
Ja.
Gar nicht braucht es. Ohne gar nicht geht das einfach nicht. Aber es geht ohne gar nicht sowieso nie. Das ist halt einfach ein Fakt. Das ist nicht umsonst unser Rekordnationalspieler und der spielt immer. Der muss auch, also ohne den kannst du vergessen. Also,
das ist nicht gut,
aber ohne den kannst du vergessen. Es ist so, also weiterhin meiner Meinung nach einer der besten Spieler, die die Schweiz gehabt hat. Wer ist neben ihm? Also, auch dort, von mir aus, es hat funktioniert. Remo Freuler. Warum andere, wenn die anderen nicht funktionieren oder zumindest Zakaria einfach nicht funktioniert? Also, dann hättest du auch eine Innenverteidigung tun an einem Gartenmann. Nein, egal, nicht wieder auf die Innenverteidigung zurückkommen, aber es ist wie, dann lass halt noch in die Innenverteidigung spielen, wenn der Kanji schon weg ist. Egal. Jashari braucht es. Rieder ist meiner Meinung nach einfach, gehört nicht in die Nazi.
Oh! Ho, ho, ho. Gut, red weiter.
Ja, nein. Einer, der nicht spielt, können die Nazi. Da, wenn ich die ganze Zeit, wenn wir immer kritisieren, dass er aufbietet, der nicht spielt und so, dann gehört so jemand, gehört er nicht in die Nazi. Er gehört nicht in die Nazi. In der Form, wo der Fabian Rieder aktuell ist.
Soll ich etwas dazu sagen? Oder bist,
ja, nein, ich bin fertig. Mein Mittelfeld lebt einfach vom Granit Xhaka und auf der Seite Ndoye und Vargas. Sind für mich fix und das war's.
Ja, aber es kommt ein bisschen auf das System drauf, aber da kommen wir näher dazu. Also, für mich ist es ein bisschen so. Also der Freuler, ich bin nie der allergrößte Fan von ihm, aber er ist brutal wertvoll. Also er ist wirklich unbestritten, seit 8 Jahren, wie auch immer, ist er dort der Adjutant vom Granit, intelligenter Fußballspieler, laufstark, passsicher, erfahren. Er wird sicher dabei sein in dieser WM-Kampagne. Für mich ist es ein bisschen so. Ich finde, ein Schweizer Nationaltrainer, ganz egal wie er heisst, hat die Aufgabe, Spieler wie der Jashari, wie der Sanchez, wie der Zakaria, wie der Rieder unbestritten, also das ist jetzt voll wirklich, also für mich die schlimmste Aussage von dir in diesem Jahr, in diesem Podcast, dass der nicht nachts gehört, aber lass mich noch schnell fertig reden, einen Platz für die zu finden, also wirklich, das ist für mich unbestritten, wenn du spielst mit so viel Qualität, Jashari ist auch zwischenmenschlich nicht so einfach, der hat zweimal eine Minute gespielt vor 2,5 Jahren. Jetzt hat er wieder abgesagt, wo er sich holen in Brücke. Das ist ja irgendwie auch nicht, also das läuft auch nicht jetzt alles so, wie man sich es vorstellt. Kann nicht sein, der hat die Champions League performt, der ist neben Xhaka der beste Mittelfeldspieler, zentral in dieser Saison. Du hast einen Rieder, der so unfassbar polyvalent ist, mir ist schon klar, Renn, Stuttgart, das ist schwierig im Moment. Aber er ist immer noch jung, hat der EM bewiesen, dass er auf vielen Positionen kann spielen. Der gehört in die Mannschaft sogar, in die Top 11. Ich rede immer von WM-Kampagne ab dem Sommer. Mit seinen Qualitäten. Zakaria übrigens ist Captain in Monaco. Champions League-Teilnehmer, Top 5-Liga. Top-Team in der Top 5-Liga. Der muss, ich weiss, dass er nicht gut spielt, aber es passt irgendwie nicht mit dem Granit zusammen im Mittelfeld. Meine Idee ist dort, nämlich die Tür in die Mitte und sagen mal Kanji, der das Gefühl hat, der müsste der Chef sein, dort du spielst halt rechts, solange der Schär nicht dabei ist. Dann hast du Cesiger, Zakaria, Akanji. Stell dir mal die Dreierkette vor. Du hast Spielaufbau, Kopfballstärke. Zakaria ist ein intelligenter Fußballspieler. Also, das wäre doch eine unglaublich gute Dreierkette. Und dann findest du nämlich im zentralen Mittelfeld vielleicht Platz für einen Yashari. Neben Grani zum Beispiel. Der Rieder kann für mich, wir haben vorhin vielleicht noch diesen Punkt, sorry, Problemzone Außenverteidiger. Meine Lösung wäre die. Dreierkette.
Kommen wir jetzt schon deine Aufstellung?
Nein, kommen wir nicht. Also gut, ich erzähle das nachher. Also, eben, ich habe jetzt gesagt, ich finde auch an euch Vargas gehören. Euch das Team irgendwie. Ich erzähle dann auch, wie ich mir das vorstellen kann. Aber du hast eigentlich genug Spieler. Du musst einfach die auch stärken und vielleicht eine Position für sie finden, die funktioniert. Der Wieder funktioniert nicht wie bei einem Flug. Er ist kein Sprinter, er ist kein Dribbler. Er funktioniert im zentralen Mittelfeld. Dort hat vielleicht keinen Platz. Also such, wenn du Problemzone hast, eine Position für ihn, kommen wir näher dazu. Also ich sehe auch da nicht alles schwarz. Du hast Spieler, du hast gute Spieler, aber du musst sie halt einfach auch einsetzen.
Also, Faber Ruch macht auch auf Pippi Langstrumpf und malt sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Mir kann sagen, es ist die schlimmste Aussage, die ich jetzt in diesem Podcast fertig habe. Ich habe gesagt, Fabian Rieder gehört aktuell nicht in die Nazi. Und jemand, der in deiner Farmers League, in einem Mittelklasseverein, der es aktuell ist, obwohl er eigentlich meiner Meinung nach ein Spitzenverein ist, seit dem 21. Dezember, nein, warte, Moment, seit dem 6. Dezember nicht einmal in der Startelf gestanden ist, seit dem 21. Dezember, jetzt kommt, hat er insgesamt, oder nein, seit der Winterpause, in diesem Jahr hat er genau 31 Minuten in der Bundesliga gespielt.
No.
31 Minuten. So jemand gehört nicht in die Nationalmannschaft.
Es stimmt doch nicht. Doch, dass
aber du machst einfach irgendetwas. Weißt du, du kritisierst Leute, die spielen, das findest du, aber dann kommst du einer, der nicht spielt, der wirklich keine Rolle spielt.
Ich muss dir reingrätschen.
Aber aktuell gehört der nicht das aufgebaut.
Das ist doch einfach Blödsinn. Der Fabian Rieder ist einer von den talentiertesten Schweizer Fußballer, was geht?
Ja, zeig's mal.
Lass mich schnell ausreden, bitte. Und du, schau in diesem schlauen Statistik-Sheet, den du jetzt angeschaut hast, was sein letztes Match von Anfang an war. 4 Scorer-Punkte in der Champions League. Okay, gegen IB. Aber wenn er gespielt hat, hat er gar nicht so schlecht gespielt. Er hat das Pech, dass der Stiller, überragender Spieler übrigens, im Stuttgart auf seiner Wunschposition spielt. Nebenan der Captain. Er muss auf die Flügel ausweichen, wo es definitiv bessere hat. Leveling, also sie hat dort deutsche Nationalspieler, etwa 5, by the way. Also es ist auch ein bisschen unglücklich gelaufen, aber der Rieder hat unglaublichen Marktwert, eine klasse Qualität nachgewiesen, in der Super League, in der Nationalmannschaft, ein grosses Turnier. Du kannst doch nicht vergleichen mit irgendwelchen Gartenmas und Blondels und whatever. Also der Rieder ist neben Yashari und Sanchez das grösste Schweizer Talent. Du musst doch die Spieler mitnehmen. Der Rieder ist immer im Aufgebot, auch wenn er keine Sekunde spielt. Wo er einfach ein dankbarer, wertvoller, guter, anständiger Mensch ist, der das Team auch weiterbringt mit seiner unglaublichen Akribie und mit seinem Ehrgeiz. Also sorry, jetzt habe ich gerade,
Ich halte sehr viel von Fabian Rieder, aber wenn du in den letzten 2 Jahren eigentlich keine Rolle spielst bei deinem Verein, hast du einfach meiner Meinung nach nicht jetzt da, dass man sagen, wie der muss ihre Position suchen. Gut, von mir aus gehört er immer ins Aufgebot, aber ich muss doch nicht als Trainer eine Position suchen für irgendjemanden, der keine Rolle spielt ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang. Keine Rolle spielt bei seinem Verein. Und ja, blöd gelaufen. Der Trainer, es hat nicht funktioniert am Anfang mit dem System, wo der Hönes würde spielen. Dann sind sie zurück zum Altbewerten und dann hat es keinen Platz mehr für ihn, weil er eben so polyvalent ist, aber nie nicht richtig. Aber dann gehörst du nicht, dann bist du nicht ein Spieler, wo ich als Trainer oder die Jakin als Trainer muss eine Position suchen für ihn. Das ist ja völliger Witz, wenn man als Trainer muss eine Position suchen für jemanden, wo in seinem Club nicht spielt. Wenn sie den Clubtrainer nicht schafft, als Nazi-Trainer eine Position zu finden, ist ja noch schlimmer.
Abgeben wir in Sturm.
Sturm. Wir haben nichts, wir sind mir ehrlich, wir haben einfach nichts. Imbolo muss spielen, er spielt auch in einer Top-Liga, hat einfach wie gegen Nordirland halt auch wieder keinen Ball bekommen, ist einfach unsichtbar gewesen, aber muss trotzdem spielen, da gibt es einfach nichts anderes. Ist relativ einfach.
Ja, ist klar, der Embolo spielt. Kommt gerade darauf an, wo ein Doyle Vargas einsetzt. Wenn du sie ganz vorne einsetzt, im Flügel hast du schon 3-mal Sturm. Ich sehe sie nicht dort. Ich finde, ich halte recht viel vom Amdouni. Er hat halt auch einen schwierigen Karriereweg. Ist vielleicht auch eine Stufe zu hoch mit dem Wechsel auf Lissabon. Der hat aber etwas, meiner Meinung nach, müsste einfach Fußball spielen. Haben wir auch schon 100-mal diskutiert.
Ja, aber wenn Amdouni, sind wir ehrlich, wenn Lissabon, also ich halte auch vom Amdouni viel, aber wenn Benfica Lissabon eine Nummer zu hoch ist, ist einfach immer so. Wir sagen immer gar nicht die Top-Ligen und so, das ist höher. Er hat es auf England probiert, dann ist der Verein abgestiegen. Dann wärst du zu Benfica Lissabon. Ja, es ist ein guter Verein. Ja, die sind in Portugal. Aber am Schluss, dort musst du als Amdouni genau den Anspruch haben zum Spielen.
Ja, aber die so ist gut Stürme, Kader. Die ist
ja,
gut
ich weiß. Aber so viele Stürme, wie dort jedes Mal rauskommen, dort hat der Haris Seferovic schon 30 Goal geschossen in einer Saison. Also weißt du...
Ja, man sieht, dass es nicht ganz längt für das, was man sich vorstellt. Aber wenn jetzt, ich sage jetzt ein Club, wenn jetzt zu Wolfsburg wäre, Mehmet, die ist jahrelang Stammspieler im Nationalteam bei Wolfsburg. Ich behaupte, der Amdouni spielt dort und spielt gut dort, wenn du siehst, und der macht vielleicht 10, 15 Goal in der Spielpraxis. Der Amdouni gehört irgendwo durch ins Team oder eben ganz näher ins Nationalteam. Übrigens, ich bleibe dabei, auch wenn es ganz, ganz schwierige Aussage ist. Ich finde auch der Okafor, wenn er endlich Klick macht, vielleicht auch in seinem Verhalten. Ich weiß, er spielt jetzt auch bei Napoli nicht. Aber auch er, die Schweiz hat nicht so viele Stürme. Es sind die drei, Embolo, Amdouni, Okafor, die überdurchschnittliche Qualitäten haben. Monteiro ist noch schwierig zum Einschätzen. Hast du eins mal gesagt, wenn er Goal schiessen würde? Ja, voilà, ein Stürmer muss Goal schiessen. Zekiri ist meiner Meinung nach viel zu weit weg. Ja, du landest schlussendlich, wenn es ums Zentrum geht oder Offensive geht, vor Embolo, Amdouni, Okafor, wo du die WM-Kampagne irgendwo musst versuchen, die Spieler mitzunehmen und hoffen, dass sie schlaue Karriereschritte machen, mindestens die zwei letzten im Sommer.
Ja, also Amdouni ist ja, sind wir ehrlich, ist ganz klar gehört in die Nazi. Also weißt du, das wird ja nicht abstritten. Und er spielt ja auch bei Benfica, nicht immer Stammspieler. In der Champions League ist er meistens auf der Bank gekommen. Aber er hat ja grundsätzlich schon genug Spiel gemacht für Benfica. Also weißt du, er hat in die letzten vier Spiele hat er in der Startaufstellung gestanden. Es ist wie so, er spielt ja. Aber es kommt noch zu wenig, aber der gehört in die Nationalmannschaft, ist klar. Aber er ist auch kein richtiger. In der Formation, wo bis jetzt gespielt wird als Nationalmannschaft, passt er am Duni nicht als reine Stürmerin.
Ja.
Gut. Wir müssen unsere Wunschaufstellung, wir sind da wieder am Labern. Wir müssen unsere Wunschaufstellung machen.
Das ist überhaupt nicht am Labern. Das Nationalteam ist gross, es interessiert. Also nicht unbedingt gegen Nordirland am Freitagabend in Belfast, aber das es ist mega gut. Spannend, es ist möglich. Und stell dir vor, was wieder. Ich habe einen Bericht gelesen, SRF, es war ja fast spannender gewesen, wer bei SRF nicht in Belfast ist oder neu in Belfast ist, als Nationalteam. Die höchste Einschaltquote nach wie vor, ever, Ausländerspiel, grosse Turnier, noch vor Lauberhorn und all dem Zeug. Also, Fußballnationalteam ist einfach das grösste sportlich gesehen in diesem Land. Und darum reden wir so lange darüber, zu Recht, wo es irgendwann wieder unglaublich im Fokus wird stehen.
Ja, also, beim SRF habe ich es wirklich grandios gefunden. Wir haben uns einfach darauf eingestellt, falls auf einmal, das hast du von immer kommentiert, wenn er startet dann und dann über die springt. Dann wünschen wir ihm alles Gute, wünschen wir ihm sowieso alles Gute bei der Geburt vom Kind. Aber ich habe wirklich auch, das ist eigentlich für mich so, am Freitagabend ist er gewesen, oh, kommentiert er. Und dann ist er kommentiert und hat gesagt, schafft es 90 Minuten durch? Man weiß ja nie, das Kind kann ja einfach kommen. Also ja, wünschen wir ihm alles Gute, oder?
Genau, übrigens regelmässig Feedback, auch vom Sascha zu uns. Also er ist wirklich auch logischerweise nah dran im Nationalteam. Und ja, ich glaube, es braucht auch so Leute wie der Sascha, durch mich, die ab und zu auch einzelne Sachen vielleicht ein bisschen kritischer sehen als andere, weil absolut zu Recht. Übrigens auch unsere Aufgabe, oder? Ich habe einmal das Feedback bekommen, die kritisieren irgendwelche, die können es ja nicht besser. Ja, logisch nicht, aber das ist ja auch die Trauer von den Medien und gerade von einem Podcast, dass man gewisse Sachen vielleicht manchmal schon überspitzt formuliert. Also wenn du sagst, die Rieder gehören ins Nationalteam.
Nein, das ist nicht überspitzt. Der Rieder gehört, das ist nicht egal.
Ja, bis eins nochmal. Also, erzähl du zuerst deine, ich muss ein bisschen Luft holen, bevor ich meine Aufstellung erzähle.
Also, ich habe gehört, du hast etwas ganz abenteuerliches und ich mache etwas ganz, wie sagt man?
Simples.
Ich mache gerade zurück auf eine Viererkette. Ich gehe zurück auf ein 4-4-1-1, mache ich. Oder wie mein Trainer früher gesagt hat, ein 1-4-4-1-1, weil der Goli ja auch ein Teil vom Team ist.
Okay.
Also, bei mir ist es im Goal der Kobel. Linksverteidiger der Rodriguez. Innenverteidiger Kanji Elvedi. Rechtsverteidiger habe ich mir aufgeschrieben, irgendein Rechtsverteidiger.
Der, der
in Form ist. Der, der spielt als Rechtsverteidiger, das kann für mich also der Blondel sein, was auch immer, irgendein Rechtsverteidiger. Was? Gut. Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, gehe ich mit dem Granit Xhaka und dem Remo Feuler. Mhm. Dann habe ich auf dem linken Flügel den Ruben Vargas und auf dem rechten Flügel den Dan Ndoye. In der Offensive habe ich als 10 hängen in der Spitze Dalvin Sanchez und im Sturm habe ich den Breel Embolo. Sanchez könntest du durch Shaqiri ersetzen oder durch Anthony, ja, wenn er spielt. Und jetzt kommt der Grund, wieso ich die Aufstellung so gewählt habe, ist, weil mir jetzt aufgefallen ist und ich glaube, vielen aufgefallen ist, dass man in der Offensive in den letzten 15 Spielen mit dieser Dreierkette hinten gut gestanden sind. Ich glaube, gegen grosse Teams ist das von mir aus auch in Ordnung, aber wir sind gegen die kleineren Teams offensiv haben wir nicht stattgefunden. Und ich erhoffe mir, auch wenn du sagst, ja, Rodriguez nach links fliegen, nach vorne nicht so, aber ich hoffe mir, dass durch das ich den Ruben Vargas wirklich als Flügelspieler habe und nicht als Schienenspieler, den man verteidigen muss, sondern wirklich als Flügelspieler und auf der anderen Seite den Doi als Flügelspieler habe, dann in der Mitte ich Kreativität, zwei Stürme oder eben eine hängende Spitze, dass es dort ein bisschen mehr geht. Weil, also jetzt ist es wieder gegen Nordirland, ist wirklich, wir spielen gegen Nordirland, wie wir gegen Italien gespielt haben. Und du musst doch einfach gegen ein Team wie Nordirland, das einfach hinten steht, anders spielen nach vorne, als so wie wir jetzt gespielt haben. Und darum ist das meine Aufstellung.
Ja, es ist eine erstaunlich gute Aufstellung, hättet ihr nicht zugetraut.
Und ich habe keinen Platz für den Rieder gefunden.
Bis zur Offensive habe ich das Gefühl, das Jahr 2018 angeläutet. Natürlich wird man rechts hinten einsetzen. Aber nein, es ist natürlich solid, es ist absolut vertretbar. Es sind die Spieler auf ihren Positionen eingesetzt. Zwei Fragezeichen dahinter, die Aussenverteidiger, irgendjemand rechts, okay, sehe ich den Punkt. Und Vici ist halt offensiv schon nicht wahnsinnig stark. Wenn nicht das Problem wäre, dass Flügel torgefährlich wäre, aber ich halte auch viel, sehr viel sogar von Dan und Doi. Ein bisschen weniger, aber immer noch genug vom Vargas. Aber sie sind jetzt auch nicht die super Torjäger. Wenn sie es im Nationalteam nicht können, sie werden vielleicht in dem System, wo sie vielleicht ein bisschen höher dürfen stehen, ein bisschen näher im Strafraum sind. Das sind so ein bisschen meine zwei Fragezeichen, sonst bin ich absolut... So könntest du in einem WM-Achtelfinal gehen, aber ja, ich habe eine bessere Lösung.
Ja, also der Rodriguez, muss schon noch sagen, ja, noch auf die Flitzerspau, aber er kann halt, er kann flanken, er hat genug Qualität am Ball, zum auch einen schönen Pass mal in die Mitte spielen, mutig sein, weißt du, wieso, du hast etwas, auch wenn er eher defensiv denkt, in meiner Formation. Mhm. Du hast trotzdem, er kann trotzdem einen Überraschungseffekt sein und er kann ja dann trotzdem auch mal aus dem Nichts vorne auftauchen. Das kann er ja trotzdem. Okay.
Also, mir imponieren Fußballteams, die Ideen haben, die etwas probieren, ja. Und ich weiß noch genau, wie ich vor etwa einem Jahr mit dem Giorgio Contini in St. Gallen in einem Restaurant gehockt und er hat erzählt zuerst mal von dieser Idee, der Dan und Doi eben vielleicht Außenverteidiger oder Mittelfeld hinten defensiv einzusetzen. Meine erste Reaktion so, what the... Und dann haben sie es umgesetzt, der EMO. Der Ebischer haben sie auch mal probiert, der Doss. Ja,
übrigens auch gespielt gegen Nordirland, Ebischer. Das habe ich gar nicht. Habe ich nach 70 Minuten ihn gesehen.
Hat er gespielt? Auch. Ah, der hat gespielt, stimmt. Ja, sorry. Zynismus funktioniert, Jeans nicht im Podcast. Sarkasmus, Ironie, whatever. Nein, aber ich habe jetzt so etwas entwickelt und genau für das wären ja die Testspiele da, das Test ist. Und ich spiele mit einer Dreierkette, wo das die Mannschaft stabiler macht. Und zwar mit dem Cessiger links, weil er ist kräftig, er ist gross, du musst kopfballstarke Spieler haben, du weißt, du siehst immer wieder, wie wichtig das Standardsituationen sind. Ich nehme den Zakaria in die Mitte, solange der Schär nicht im Nationalteam ist. Das wäre der Akanji dort und der Schär rechts. Akanji ist aber rechts. Also das heisst, Cessiger, Zakaria, Akanji. Du vereinigst unglaublich viel Qualität, den Spielaufbau. Du kannst mit dem Zakaria, der ins Mittelfeld führen geht, bei Ballbesitz Überzahl schaffen im Mittelfeld. Du hast aber auch defensiv zwei sehr, sehr gute Verteidiger mit dem Akanji und dem Cessiger. Also wirklich eine super Dreierkette. Wie gesagt, wenn der Schär zurück kommt, fliegt der Zakaria raus. Der spielt Rakanji in der Mitte. Und das ist er recht, wie EM. Und du hast den Ricci, der immer springen kann, aus Backup, auch noch dort. Du hast ganz viele Innenverteidiger aus Backup, Elvedi und so. Super, du hast eine Position gefunden für den Zakaria. Im Mittelfeld spiele ich, also ich spiele ich ein 3-4-3, wobei die drei vorne sehr variabel sind, je nach Gegner, offensiv und defensiv. Im zentralen Mittelfeld ist klar Xhaka. Bei mir spielt der Yashari nebendran. Du kannst dann immer noch in einem ganz, ganz grossen Spiel, je nach Formstand, den Freuler reinnehmen. Du hast überhaupt kein Problem. Du hast noch den Sierra. Du hast vier top zentrale Mittelfeldspieler. Yashari, Xhaka, es muss ein Platz gefunden werden für den Yashari. Egal, mit wie vielen Gesprächen dass das verbunden ist. So ein guter Fußballspieler. Links und rechts spielen bei mir, Achtung, Ndoi und Vargas. mutig, ich weiss, offensiv. Aber der Ndoye hat bewiesen, dass es kann. Der Vargas könntest du mal testen. Wenn nicht, spielt der Rieder rechts. Rieder kann das. Der Rieder ist passsicher, ist zweikampfstark, ist giftig im Pressing auch. Der Rieder kann das recht spielen. Also sagen wir, in einem grossen Spiel spielt der Rieder, sonst gegen einen kleineren Gegner wie Kosovo, der Vargas. Super Aussenspieler, dynamisch, Power gegen vorne. Dann hast du die drei Offensiven. Gesetzt ist der Embolo. Gesetzt ist für mich Oder Sanchez. Für den musst du auch Platz finden. Ein bisschen aus 10 in einem 3-4-1-2 oder so ein bisschen rotierend überall. Kommt darauf an, die dritte Position, je nach Gegner. Wenn du musst Spiel machen musst, sicher Offensiven, wieder am Duni oder der Rocker vor. Sonst kannst du auch dort den Rieder oder den Ndoye bringen, wo laufstark sind. Also das ist meine Aufstellung, ein 3-4-3, die drei vorne sehr variabel. Ich sage so, kann die Schweiz fast mit jedem Team mithalten. Und du hast junge, laufstarke, dynamische Spieler im Team. Geile Aufstellung.
Ja, das ist wirklich abenteuerlich. Und dann hast du Rieder wieder reingebracht als Flügelspieler. Dann war ich, hast du vorher gerade gesagt, er ist kein Flügelspieler.
Nein, außer er ist kein Flügelspieler vorne. Das ist genau der Punkt. Er ist vorne, zwei Dribbelstock. Aber in einem Mittelfeld, außer der Rieder kann das. Du musst schauen, ich sage dir eins, der Rieder kann, wenn er eine grosse Karriere macht, ist es genau diese Position. Ist jetzt vielleicht nicht vorstellbar, für dich offenbar sowieso nicht. Aber der Rieder, ihm fehlt der Speed für ganz vorne. Aber im aber und die Dribbelstärke, aber er hat...
Rieder ist ein 8.
Ja, aber dort gibt es bessere. Aber im Moment, wir reden jetzt vor Aufstellung für die WM-Qualifikation. Ja, Schari, Chaka sind besser. Sorry, Freuler auch. Sierra wahrscheinlich auch im Moment. Aber ich wollte, und du hast kein Recht, ich wollte den Platz für den Rieder. Das ist ja meine Aufstellung. So mit dieser Mannschaft...
Bin froh, bist du national.
Lexi, die ist da. Das ist kein nettes Feedback. Ich habe dir immerhin attestiert, dass ein bisschen... Dass es ein bisschen solid ist, deine Aufstellung, oder?
Ja, aber deine halt nicht. Also, ich gehe mit. Gut, ich finde sie nicht so schlecht. Ich finde, die Innenverteidigung finde ich... Also, wenn wir jetzt auch nochmal die Namen durchgehen, eigentlich haben wir kein Innenverteidigungsproblem.
Nein.
Wo wir uns da mit einem Gartenmann machen, oder? Das wirkt so, als hätten wir ein riesiges Problem, dass wir den aufbieten. Das haben wir aber eigentlich auch nicht. Also, weißt du, du hast jetzt einfach Namen aufgezählt, die sind alle Top-Ligen Stammspieler.
Genau.
Es ist wie, okay. Ich finde, das ist mutig. Ich finde, je nach Gegner kann man wirklich mit... Und der Vargas hat übrigens auch schon Schienenspieler gespielt.
Ja.
Also der kann das auch. Ist mutig natürlich ein Doyen Vargas auf den Flügel. Aber ich finde es nicht so schwach. Und ja, also ich kann damit leben. Ich kann wirklich damit leben. Ich meine, ja, Schari ist Stammspielerbrügge, wird im Sommer einen grossen Verein wechseln, gehe ich mal davon aus. Und wird dort einen Weg machen. Also, ich kann mit der grundsätzlich mit Aufstieg leben und dann hast du einfach den Rieder reingebracht und dann finde ich, wieso willst du jetzt wieder einen Platz für den Rieder suchen, wenn du so einen Aufstieg machst. Aber ich finde es sehr, sehr interessante Aufstellung.
Der Rieder hat übrigens schon in der WM gegen Brasilien zum Beispiel bewiesen, dass er auf ungewohnten Positionen schon spielen kann.
Also der Rieder hat, das was der Rieder hat, ist so variabel einsetzbar. Das kommt ihm ja auch, das ist ein bisschen negativer rein. Er ist genau so ein Spieler, der sehr... Darum ist es okay, dass er in der Nationalmannschaft dabei ist. Es gibt so also Spieler, die können alles spielen. Und er ist halt einer von denen. Und durch das ist natürlich, gehört er schon in die Nationalmannschaft rein. Aber es ist wie, ich muss keinen Platz für jemanden suchen, der alles spielen kann. Sondern der spielt dort, wo nur der Mann ist. Er hat auch nicht nachgewiesen, dass er muss in einer Stammaufstellung irgendwo sein, dass man einen Platz für ihn muss finden. Sondern er spielt dort, wo er gebraucht wird. Und ja, von mir aus, wenn dann da ausfällt, dann kannst du ihn reinhauen, aber er würde bei mich nicht in die erste Mannschaft gehören. Ich bin mit dieser Mannschaft kann man leben. Ich glaube, wir haben vieles zum Machen eigentlich, aber er macht es nicht. Jetzt haben wir unsere Pippi Langstrumpf-Moment gehabt, müssen wir natürlich auch sagen. Wir haben uns die Welt gemalt, wie sie uns gefällt.
Aber wir dürfen das, wir sind nur ein Podcast.
Genau.
Wir sind nicht Nationaltrainer.
Dass du die grossen Probleme zu einer Ausverteilung umgangen hast.
Genau.
Ich glaube, das ist der grösste Vorteil von der Dreierkette. Das habe ich nicht. Ich habe links eine ewige Ricardo genommen, mit dem kann man wirklich leben. Und ich habe gesagt, rechts irgendeinen Ausverteidiger. Und das ist halt schon nicht das Wahre, was man kann sagen. Also es muss schon irgendjemand dumm sein. Ich weiß es nicht, was der Blonde Elsa macht. Ich kann argentinischen Fußball verfolge ich zu wenig. Aber ich glaube, mit dem können wir Nazi abschließen und in den südamerikanischen Fußball übergehen, weil wir müssen noch kurz 10 Woche abhandeln. Und dann würde ich sagen, rappen wir nachher die Folge ab.
Ja, genau. Nein, wir haben jetzt lang und ich finde, es ist nötig, dass wir mal noch ein Special machen in diesem Alltag der Liga, wo es aber ein bisschen zu kurz kommt. Hoffe, es war spannend. Vielleicht das eine oder andere ein bisschen abenteuerlich, vor allem von mir. Und von dir ein paar Aussagen. Team der Woche, Team der Woche, finde ich Brasilien, kann man mal nehmen, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sie haben Kolumbien 2-1 geschlagen, sie haben Govinicius, ihr 99. glaube ich. Riesen Erlösung für Vini, der ja irgendwie 8 Spiele nicht getroffen hat im Nationalteam, der nicht richtig angekommen ist, der umstritten ist in der Heimat. ich weiß nicht, ob du siehst, wie sie gejubelt haben. Und sie werden sich eh qualifizieren. Es ist jetzt nicht Südamerika, qualifiziert sich jeder, der halbwegs ein Team herbringt. Aber für mich ist rückwirkend gesagt, würde ich hoffentlich können sagen, der WM 26, der Moment dann im März 25 ist unglaublich wichtig gewesen, weil Brasilien hat so viel Qualität, wie immer in Offensive, Rafinha, Rodrigo, Neymar, wenn er dann vielleicht zurückkommt, Vinicius. Aber der Vini ist der wichtigste, ist ein Weltfußballer potenziell und hat bis jetzt schlecht gespielt, wirklich schlecht im Nationalteam. Darum finde ich, ist es wichtig, dass man über Brasilien hat, wo übrigens, ein letzter Punkt, ja immer sich ausgezeichnet hat. Du musst dich vielleicht erinnern, Cafu, Roberto Carlos.
Kopf, ich kann das nicht sagen.
Dani Alves, Marcelo und jetzt haben sie einfach nichts. Entschuldigung, sie haben nichts. Also, auch dort musst du kreativ werden, für Außenverteidiger zu finden.
Ich finde schön, dass du unser Team der Woche einfach in einem Zug durch.
Ja, Entschuldigung. Ja, Brasilien liegt mir im Herzen, im wahrsten Sinne vom Wort.
Also, der Vini. Du hast gesagt, ja, schön, wie es gekümmert hat und super und so. Was ich gesehen habe, ist, dass er nachher ausgewechselt worden ist. Und einfach, ich will nur Fußball spielen, hat er mal gesagt. Er will nur Fußball spielen. Und was er wieder abgezogen hat, dass sogar seine eigenen Teamkollegen gekommen sind. Und okay, jetzt geht endlich raus. Er ist zuerst mal ist er von der rechten Seite oder der linken Seite rausgelaufen. Hat er natürlich den gemacht, zum Zeit gewinnen. Er muss ja rausgehen, dort, wo man am nächsten ist, von der Grundlinie. Dann hat er den Schiri rausgeschickt, auf die andere Seite wieder zurückgeschickt. Dann hat er sich geduckt und seine Stülpen abgezogen. Auf dem Feld noch. Dann sind nachher Schiri wiedergekommen und dann sind seine eigenen Spieler, der Rafinha und, wer ist es gewesen? Ist es der Cunha gewesen?
Cunha, ja.
Sind gekommen und haben den angeschrien, er soll jetzt einfach rausgehen. Und ich bin so gewesen, Vini, du schießt das Goal. Warum? Warum machst du wieder so Aktionen? Und wirklich, es ist natürlich viral gegangen und eben wirklich überall immer mit dem Kommentar, aber du hast gesehen, er will doch nur Fußball spielen. Und das ist halt wirklich das Letzte, was der Vinicius Junior will. Er will einfach polarisieren. Und sehr schwach war, haben wir wieder einmal mehr gezeigt, wie unsympathisch der Mensch ist. Aber ein riesen Kicker, wie der Neymar. Du hast der wahre Nachfolger für den Neymar.
Lass jetzt, du hast jetzt natürlich Fishing for Credit, weil das ja jeder so sieht, der halbwegs zurechnungsfähig ist, dass der Vini jetzt auch nicht der sympathischste Fußballspieler ist. Logisch, unsympathisch, keine Diskussion. Finde aber manchmal, es gibt so Spieler, die du gerne hast, wenn sie in deinem Team sind und die sie hassen, ist das falsche Wort, aber die sie wirklich nicht gerne ist beim Gegner. Theo ist so einer im Shooter. Playoff Eishockey ist gerade so krass im Moment, als ich mich über die Domenico aufgeregt habe gegen Kloten. Aber ich bin sicher, wenn ich bei Kloten wäre, fände ich ihn einfach nur geil. Oder? Und der Vini, logisch, er wäre auch gesperrt gewesen bei der gelben Karte, die er übrigens hat müssen bekommen für das Showspiel. Oder? Er wäre gegen Argentinien jetzt gesperrt gewesen. Nicht ganz unwichtiges Spiel, rein vom Prestige her. Aber der Vini ist der Vini, du willst ihn nicht ändern. Also es ist doch einfach so. Also, ja.
Ja, eben, aber sogar seine Teamkollegen. Aber in dem Fall eben. Aber das ist ein Aspekt, den ich nicht mehr gewusst, so viral gegangen ist, dass ich nicht mehr gewusst habe, dass seine Teamkollegen wären ihn garantiert wegen diesem Fakt auch rausgeschickt haben.
Na klar, ja.
Also der ist dem, aber der Rafinha ist ja überraschend, macht er eine Riesensaison bei Barcelona.
Ja.
Also es ist ja wirklich überraschend, er ist ja immer so auf der Abschlussliste gestanden. Er ist schon Captain von diesem Team, das ist ein Führungsspieler, was man wieso bei einem offensiven Flügelspieler eigentlich auch nicht amigs erwartet. Das ist ein wahrer Führungsspieler, der hat das wahrscheinlich wirklich gemerkt. Die haben das ja im Vorfeld garantiert besprochen, wer nachher gesperrt ist gegangen in Indien. Und der hat garantiert, was dem gesagt jetzt vereisend, aber die haben den angeschrieben. Ja. Ich habe mich gefragt, ich habe gedacht, was ist da los? Ich kann mir da den Vini so anschreien, aber... Dann war völlig zu Recht.
Ja, der Rafinha ist echt ein Leader in diesem Team. Er hat den Penalty geschossen, der Neymar nicht dabei ist. Er macht es gut. Und sie haben übrigens so viele gute Jungen. Also, weißt du, Endrick, vielleicht noch schnell erwähnen, der hoffentlich im Sommer von Real ausgelernt wird. Ist ja gleich ein Leipzig oder Frankfurt oder von mir aus auch Inter. Aber der ist unglaublich gut. Muss man dem seine Goal anschauen. Die Schusstechnik kommt natürlich nicht an denen vorne vorbei, Mbappe und so weiter. Riesenstürmer und der wird auch ein Jahr älter sein. Also, ich habe wirklich Hoffnung. Logischerweise spricht hier auch der Fan aus mir, dass Brasilien. Ja, aus diesen schwierigen Zeiten rauskommt, wo sie wirklich viel, viel Qualität haben. Und ja, das kommt gut.
Aber komm, also ich habe noch kurz, dass der Punkt, wo du vorher einfach drüber geflogen bist, habe ich mir natürlich, als ich die Mannschaft angeschaut habe, ich auch gedacht, du hast wirklich einfach Dani Alves jahrelang, Marcelo jahrelang, Cafu, Roberto Carlos, du hast wirklich alle Namen schon angesprochen. Brasilien ist das Land von der Außenverteidiger gewesen. Jetzt können wir schon vorlesen, wer gespielt hat. Der Wanderson und der Guillerme Arana. Der Wanderson ist wenigstens ein Spiel bei Monaco. Ist ein junger Spieler, ist 23, also jung 23. Und der andere spielt bei, wo spielt er? Bei Club Atletico Mineiro, 27. Das ist natürlich ja, weit entfernt von dem, was Brasilien eigentlich sonst hat.
Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Weißt, du musst nicht, ich verfolge Brasilien sehr eng. In der Heimat reden sie genau über das Problem, wie du richtig erkannt hast. Aber es muss nicht auf jeder Position sauber sein. Vielleicht ist in dieser Mannschaft Rodrigo, Vinicius, Rafinha, Neymar vielleicht noch. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass du einfach dort zwei hast, die stay, also wo bleiben, wo einfach hinger warten und zutüchlich einfach ausdrücken. Und nicht auch noch wieder Marcello Gornfano tanzen oder Alves und so. Also vielleicht kann das sogar, wo sie keine mehr haben, gut sein für die Stabilität des Teams. Aber das können wir dann in einem Jahr diskutieren.
Ja, aber das ist ein Punkt. Ich meine, Deutschland ist 2014 in diesem grandiosen Spiel gegen Brasilien, wo sie Weltmeister geworden sind, wo ist ja. Die Außenverteidiger hat der Benedikt Höwes gespielt auf links.
Mm, genau.
Also weißt du, ein Innenverteidiger, wenn man so mal gewusst hat, nach Führer klappt mit den Spielen, die man hat, und man hat einfach man hat nicht einen gebraucht, wo nicht auch noch Führer rennt, sondern man ist davon ausgegangen, hey, am Anfang hat noch der Mustafi sogar Rechtsverteidiger gespielt, also auch ein Innenverteidiger, ist wieso, bis sich dann verletzt hat. Also es ist wie, man hat gewusst gehabt, es lange dort in gewissen Moment, wenn man so gute offensive Spieler hat und Leute, die Qualität haben, es lange, wenn man sagt, hey, man nimmt dann Verteidigung ist halt Verteidigung. Und ich glaube, vielleicht funktioniert das ja mit denen, aber es ist trotzdem, ich meine, du könntest dort einen guten Verteidiger haben, der vielleicht nicht eine offensive Granate ist. Also ein grösserer Name. Also ich weiß, es geht mir nicht mehr darum, dass es nicht sauber ist, sondern es ist mehr so, ja.
Der Augusto könnte auch noch spielen von Inter, aber ja, ist jetzt auch nicht Marcello, ist mir noch klar, aber ist das valide Außenverteidigung. Komm, Spieler der Woche, Steven Zuber, Spiel der Woche, GC FCZ. Meine Frage an dich, pfeifst du den Steven Zuber aus?
Also letzte Woche gesagt, könnte man nichts ferner sein als das. Ich bin aber auch nicht in der Schweiz dann zu diesem Zeitpunkt. Darum, ich sitze dann in Schottland in einem Stadion.
Ach, vielleicht entdeckst du einen Innenverteidiger, der Grinta hat, der Schweizer Urgrafeiber
hat. Wurzeln hat.
Bei Heart of Midlothian oder was auch jetzt noch genau.
Ja, gegen Heart of Midlothian überlegen. Aber warte, wann ist das Derby? Am Samstag oder am Sonntag?
Zürcher Derby, weiss ich gar nicht. Ja? Weiss ich jetzt noch gar nicht. Sonntag, glaube ich.
Ja, siehst
du. Dann werde ich überstellen.
Da bin ich Loch Ness am Schauen, dann sehe ich Nessi. Vielleicht tue ich mit Nessi einbürgern. Das Monster von Loch Ness am Einbürgern.
Okay. Aber ja, wie siehst du Zuber? Spielt unglaublich gut. Eigentlich auch Kandidat für das Nationalteam, by the way, wo er grosse Positionen könnte spielen, beide. Aber ja, wie siehst du ihn?
Ja, guter Punkt. Ich weiss nicht, wieso er nicht auch in der Nationalteam Teil war von diesem Kader, von diesem wilden Kader, den man jetzt zusammengestellt hat, ehrlich gesagt. Das ist wirklich ein Punkt. Auch durch seine Variabilität. Wir haben schon mehrfach über ihn geredet und es ist ja auch immer so, ein bisschen der Punkt, wo spielt er. In der Super League hat er einfach Qualität, um überall zu spielen. Ich glaube, es gibt nicht so viel spielintelligente Fußballer wie er in der Super League. Und er hebt sich dort ab von der Spielintelligenz. Er weiß, was er machen muss. Und er hat eine gewisse Schnelligkeit, er hat eine gewisse Technik, er hat eine gewisse Passqualität, eine gewisse Schussqualität. Er kann eigentlich überall spielen. Was er nicht kann, und ich hoffe, das probiert es nicht, ihn als Stürmer spielen zu lassen. Mit das ist er nicht. Aber wenn du keinen hast, das ist er halt auch nicht.
Nein, absolut. Also er könnte es vielleicht sogar, aber er ist total verschenkt.
Ja, eben, nicht, dass er am Schluss nicht auf einmal doch noch einen macht, aber ich glaube, sein Wert der Mannschaft ist aktuell eine ganz andere, wenn er einfach überall kann wirbeln kann, hinter der Spitze, Mittelfeld hinten, überall kann wirbeln, aber nicht im Sturm. Aber das ist ja das, was ich mir wirklich vorstelle, dass sie noch sagen, hey, ja, look, wir haben keinen Stürmer mehr. Wir lernen jetzt das Team Zuber nicht spielen.
Hey, ich hoffe für Zürich, dass sie dort einen von den Jungen probieren, wenn der Perea ausfällt. Aber der Zuber gehört zwingend ins Nationalteam. Er hat Vielseitigkeit, Erfahrung, über 50 Länderspiele. Aber wenn er jetzt in Rio de Janeiro oder sonst in einer Fancy-Stadt spielen würde, wäre er vielleicht den Mauriger besuchen und keine Ahnung. Und hat noch aufgeboten, ist halt leider nur in Zürich. Aber nein, also der Zuber... Wenn ich sehe, wer da am Kader ist gestanden auf seinen Positionen, Zuber gehört zwingend rein, sind wir uns einig.
Ja, er spielt immerhin. Es sind andere variable Spieler in dem Kader, die 18 Minuten gespielt haben.
Ja, ungar. Egal, wenn wir zum Tipp spielen, wir sind recht lang schon. Was hast du vorhin gesagt? Laffer oder Lira? Oder?
Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich sage so viel. Aber wir machen jetzt Tipp spielen.
GC, FBZ, du hast mich abgeladen letzte Woche. Jetzt musst du aber anfangen, dass ich reagieren
kann. Ja, GC, FBZ. Ich glaube, das gibt GC gewinnt nicht, leider. Es gibt ein 2-2.
Das wäre auch mein Tipp gewesen, GC gewinnt 3-2.
Würde ich natürlich nehmen.
Winterthur
Basel, hä?
Ja.
Muss ich wieder zuerst?
Du darfst zuerst.
Satz wieder die Pforte, aber es gibt ein 1-3 für Basel.
Ich muss ja aufholen, Winterthur gewinnt 1-0.
Dir ist bewusst, du kannst aufholen, wenn du ein 1-2 oder so machst und du dann triffst. Ich wollte es nur so gut sagen, mit dem Rückstand, den du
wieder hast. Aber nein, ich glaube, für ein Nullitz Lied muss ich da eins noch tippen. Lugano Servet, Spitzenkampf?
1-1.
Ja, es tut mir ein bisschen leid für Servet, aber ich glaube, Lugano wird jetzt stark sein im April. Fokus auf einen Wettbewerb. 4-1 für Lugano.
Ich glaube, mit dem können wir unsere Hörer und Hörerinnen in Sonntag entlassen. Und wünschen natürlich allen ganz viel Spass am Dienstagabend bei «Wir werden es schauen». Trotzdem bei «Schweiz gegen Luxemburg». Die Tickets haben für St. Gallen, wünschen wir natürlich auch viel Spass und hoffen...
Ich war mal Schweiz-Luxemburg im Stadion gewesen, im Hartturm. Nein, Entschuldigung, im letzten Grund natürlich, wo der Altmar Hitzfeld-Trainer war, wo die Schweiz verloren hat. Und am nächsten Tag bin ich... zum Hakan Yakin auf Katar für eine Geschichte. Er war dann eingeflogen, wo er in Katar sein Abenteuer hatte. Du siehst, Yakin, Schweiz, es ist seit Jahrzehnten das Thema. Tschüss zusammen, schöne Woche.
Ciao, ciao.
Leider noch ein Update nach unserer Aufnahme. Der Alvin Sanchez wird monatelang ausfallen. Lausanne hat soeben kommuniziert, dass er sich im Spiel gegen Nordirland einen Riss von seinem Kreuzband zugezogen hat. Wir wünschen gute Besserung.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.